Ja, also ich will ein bisschen einen philosophischeren Vortrag halten. Also ich bin Philosoph, von daher das ist ein bisschen meine Kernkompetenz, mache halt auch Technikphilosophie normalerweise viel. Und da ist jetzt natürlich für euch die interessante Frage, warum soll ich mir einen philosophischen Vortrag anhören? Gibt ja so viele interessante Fakten. Und für mich ist eigentlich so die Basis, sich damit philosophisch zu beschäftigen, mit diesem Thema Sicherheitstechnik, Sicherheitspolitik, dass man aus der Philosophie heraus eigentlich ganz gut grundlegendere und allgemeinere Argumentationswege finden kann, aus welchen Gründen man Sicherheitstechnik politisieren sollte, inwiefern man auch bei Technisierung von Sicherheitspolitik allgemein aufmerksam sein sollte und wie sich das dann im Einzelnen ausdifferenziert. Das ist also so eine ganz gute, weil Philosophie natürlich immer sehr gründlich ist und versucht, sehr in Grundlagen reinzugehen. Es ist immer ganz gut, um sich da vorzutasten. Und da quasi dann eine Basis zu finden, nicht nur für die politische Argumentation, die politische Arbeit auch als Aktivist, sondern halt eben auch für rechtliche Diskussionen, Rechtsgrundlagen für eventuelle Kontrolle von Sicherheitspolitik oder Sicherheitstechnik. Also darüber werde ich so ein bisschen was reden. Es wird sehr philosophisch und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Ja, das Ausgangsproblem ist uns hier ja eigentlich einschlägig bekannt. Wir wissen, Technik macht Politik. In sehr vielen Fällen, Wahlcomputer, Vorratsdatenspeicherung etc., wird aber selten separat politisiert. Ja, manchmal taucht es mal so in den Wahlprogrammen auf oder ab und zu äußert sich mal ein Abgeordneter, wenn es gerade in der Presse ist und man kann gerade punkten damit, aber explizit Technikpolitik ist relativ selten. Wir hatten natürlich die Kernkraftbewegung zum Beispiel, die eine sehr stark techniklastige, technikgetriebene Politik war. Das war schon mal so eine stärkere Ausnahme. Aber es fehlt bis heute eigentlich an so Konzepten, um das systematisch einzubinden. Obwohl es ja eigentlich eine ganze Reihe von Fällen gibt, gibt natürlich Produktionstechnologien, ist ja ein ganz bekannter Fall von, in dem Technik eigentlich Politik macht. Das ist ja so die alte Marx-Geschichte. Umweltfragen hatte ich jetzt schon genannt, aber Sicherheitstechnik eben auch. Das ist ja so ein Bereich, mit dem ich mich viel beschäftigt habe, Überwachungstechnik insbesondere, sodass ich das halt versuchen will, aus dieser Warte Sicherheitstechnik mal systematisch aufzuspannen und mal zu sagen, was man da machen kann. Also, wann muss und wie kann Technik politisiert werden im Bereich der Sicherheit? Das ist so meine Frage, die ich mir hier stellen will, ganz kurz im Ablauf. Ich werde so ein bisschen was allgemein sagen, was so die Technik, die geisteswissenschaftliche Technikforschung, die aus Techniksoziologie und Technikphilosophie besteht, zum Kontext von Technik und Handlungen sagt, was man da alles bedenken muss. Dann können wir uns kurz ansehen, was man so als politisches Handeln auffassen könnte, dann davon als spezifische Differenz sozusagen sicherheitspolitisches Handeln, was das jetzt so als spezifischen eigenen Typ politischen Handelns ausweist. Und dann können wir uns sozusagen in der Verbindung ansehen, was denn passiert, wenn dieses sicherheitspolitische Handeln technisiert wird, inwiefern sich das verändert und inwiefern da dann eventuell Bedarf besteht, das zu politisieren. Also jetzt zum Punkt 1, Technik und Handlung. Technik ändert Handlungen. Ja, das ist uns immer allen klar, wenn wir einfach mal den Zustand vergleichen. Das ist natürlich für uns jetzt relativ fiktive Sache, aber wenn wir mal vergleichen, was wir alles so am Tag technisch tun und wie wir das wohl tun würden, wenn wir es nicht technisch tun würden, also wenn wir sozusagen uns in eine Urzeit vor der Technik zurückversetzen wollen, dann fällt uns der Kontrast auf. Technik ist sehr eng eingebunden in unser Leben und ändert unsere Handlungen ganz erheblich. Ja, Technik ermöglicht uns eine ganze Reihe von neuen Handlungstypen. Ist natürlich ganz klar, solche Sachen wie zum Beispiel Bilder aufzeichnen und Sachen wiedersehen oder fliegen oder sich mit bestimmten Geschwindigkeiten bewegen und so weiter. Das sind alles so Sachen, die konnte man vorher nicht. Und da schreitet Technik sozusagen ein und ermöglicht uns diese Handlungen. Gleichzeitig werden auch alte Handlungstypen verunmöglicht. Das ist immer noch so eine Sache, die relativ oft aus dem Blickwinkel gerät, indem man natürlich sich auf bestimmte Handlungen technisch einlässt und wenn diese Technik sich dann halt eben kulturell weiter verfestigt und weiter transportiert, dann sind irgendwann ältere Handlungstypen fallen dann raus. Man verliert auch die Kompetenzen dafür. Das ist zum Beispiel, glaube ich nicht, dass sehr viele Leute hier in dem Raum wüssten, wie sie ohne Technik an Nahrung kommen würden. Naja, früher wussten das alle, heute ist es ein bisschen schwieriger. Dann verändert Technik natürlich ganz erheblich auch die Reichweiten unserer Handlungen und die Intensitäten. Das ist ja eigentlich so der ganz normale, nicht revolutionäre technische Fortschritt, den wir so haben. Also Technik verbessert immer inkrementell verschiedene Sachen. Zum Beispiel, jetzt hatte ich eben genannt, sich bewegen. Also wenn man sich jetzt nicht im Flugzeug bewegt, sondern so mit Landfortbewegungsmitteln, dann ist darin ja eigentlich auch nur eine Veränderung der Reichweite und der Intensität der Handlung der Bewegung inbegriffen. Es gibt halt eine ganze Reihe von anderen, zum Beispiel Schreibtechniken, sagt man, verändern halt eben unsere Möglichkeit, mit Gedächtnis umzugehen und erweitern das und intensivieren unsere Möglichkeit, mit Sprache umzugehen und so weiter. Ein weiterer Aspekt ist auch, dass Technik Handlungen verstetigt. Das ist so ein Begriff aus der Philosophie, Verstetigung. Das soll eigentlich nichts anderes heißen, als dass, wenn ich eine Handlung technisch ausführe, dass die Handlung dann dadurch, also dadurch, dass ich dann halt eben eine bestimmte Art und Weise finde, diese Handlung typischerweise auszuführen, dass die Handlung dann dadurch, durch diese Technologie sich quasi verdauert. Jetzt werde ich so komisch philosophisch. Also wenn man eine Handlung technisiert, dann bleibt die sozusagen auf die Art und Weise, in der man sie technisiert hat für eine ganze Weile. Also wenn sich so eine Technologie langsam durchsetzt, dann bleibt es immer so ein sehr dominanter Typ für diese entsprechenden Handlungen und dadurch wird dann halt eben diese spezifische Art von Technisierung verstetigt. Und so ein letzter Punkt, inwiefern Technik noch Handlungen ändert, ist natürlich auch, dass Technik Intransparenz reinbringt. Also in vielen Fällen, gerade in Hochtechnisierungen, ist es so, dass man in diesen Verfahren, die dann technisiert sind und die ja auch sehr abstrakt technisiert sind, gar nicht mehr genau erkennen kann, was denn da eigentlich im Einzelnen passiert, was so für einzelne Teilprozesse dahinter stecken. Man kann es entweder nicht sehen oder man kann es auch nicht verstehen. Es sind so zwei unterschiedliche Aspekte von Intransparenz. Also einmal, dass man überhaupt gar nicht in der Lage ist, zum Beispiel im Internet zu sehen, was da alles passiert an digitalen Handlungen. Und dann, selbst wenn man es sehen würde, würde man es wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht unbedingt verstehen, wenn man nicht Experte ist für diese entsprechenden Technologien. Von daher ändert also Technik Handlungen schon sehr substanziell. Dann ist Technik natürlich auch in der Lage, unsere Werte zu verändern. Und zwar, indem Technik halt eben festsetzt, was wir für Handlungen ausführen können und sozusagen dann unseren gesamtmöglichen Handlungsraum bestimmt, werden damit halt eben auch das, was wir in der Philosophie, nennen wir das so, unsere Subjekt- und Weltbezüge gesetzt. Also wir sehen uns sozusagen nicht mehr als Menschen in der Urzeit, die halt eben auch nur bestimmte Dinge tun können, die man in der Urzeit dann tun konnte ohne die Technik, sondern wir haben halt dieses ganze Arsenal von Mitteln, von technischen Möglichkeiten zur Verfügung und wir richten unser Leben danach aus, unser individuelles, und wir sehen auch die Welt in dieser Technik, sodass also die Bezüge, die wir zu uns herstellen und die Bezüge, die wir in die Welt herstellen, sehr massiv auch von Technik gebildet sind. Das ist auch so eine Rahmung des Denkbaren, die sich übrigens dann auch in, also nicht nur in unseren realen Subjekt- und Weltbezügen fortpflanzt, sondern halt eben auch für die utopischen Weltbezüge. Ich bringe jetzt gerade diesen oder nächsten Monat noch ein Buch über Utopien raus, wo das so ein bisschen thematisiert wird. Da kann man halt eben auch sehr schön sehen, wenn man so in die Technikgeschichte reingeht und das mal parallelisiert zur Geschichte von Science Fiction und Utopien, kann man sehr schön sehen, dass die Utopien, die jeweils existiert haben, und zwar sowohl die sozialen Utopien als auch die technischen Utopien, immer sehr stark vom gegenwärtigen Stand der Technik abhängen. Ja, also man kann so diese ganzen Utopien, da waren zum Beispiel Metropolis oder sowas, da ging es dann sehr viel mit Dampfkraft und solchen Sachen. Man hat in älteren Utopien noch sehr mechanisch gedacht. Und auch die Art und Weise, wie man sich gedacht hat, wie man Gesellschaft konstellieren kann und Gesellschaft also quasi rein sozial organisieren kann, das ist auch sehr stark an technischen Analogien geschehen. Bis hin zu bestimmten Metaphern, die man in bestimmten technischen Epochen geprägt hat, wie zum Beispiel Dampf ablassen, ist so eine Metapher, die sich im Dampfzeitalter geprägt hat. Heute prägen sich andere durch die Informationstechnik, sodass also das Denkbare schlechthin auch sehr eng durch unsere technische Umwelt geprägt ist, durch das, was wir also jeden Tag technisch so an Ursache-Wirkung, Interaktion mit unserer Umwelt haben. Ja, dadurch wird natürlich jetzt insgesamt auch unser Werteempfinden, unser Wertehorizont geprägt. Also die Technik setzt uns dann sozusagen so einen Rahmen. Natürlich determiniert die Technik das nicht zu 100%, aber zu einem gewissen Anteil determiniert die Technik das, was wir uns überhaupt als Werte vorstellen können. Das müssen natürlich erreichbare Werte zum Beispiel sein. Also wenn man sich jetzt den Wert setzen sollte, alle Menschen sollten ohne Flugzeuge oder irgendwas fliegen können, das wäre sozusagen ein technisch nicht erreichbarer Wert. Aber man kann halt eben anhand dessen, was wir technisch können, bestimmte Wertekonstellationen aufstellen. Und da sind auch zum Beispiel technische Revolutionen, kann man auch technikhistorisch schön sehen, immer sehr prägend für so erste Wertausflüge, die man hat. Der Industrialisierung war ja ganz bezeichnend in der ersten Phase, dass man dann davon ausgegangen ist, man kann jetzt alle Probleme der Menschheit lösen in den nächsten 10 Jahren, hat dann aber letztendlich auch eine ganze Menge neuer Probleme gebracht. Auf jeden Fall ist der technische Rahmen, den wir zur Verfügung haben, immer schon sehr konstitutiv für das, was wir uns überhaupt als Werte vorstellen und das, was wir uns davon als erreichbar vorstellen und was wir uns eher als unerreichbar vorstellen. Was dann noch eine ganz relevante Sache ist in unserem Wertempfinden und in unserem Wertdenken, ist, dass wir Werte immer in Hierarchien zueinander denken. Das heißt, Werte stehen vielfach in Abhängigkeiten zueinander. Es gibt natürlich diese ganz bekannte Abhängigkeit, Freiheit, Sicherheit, aber es gibt auch eine ganze Menge anderer Werte, die in Bezügen zueinander stehen, wo man dann sich entweder sagt, ein bestimmter Wert, wie zum Beispiel der Weltfrieden, ist jetzt erstmal wichtiger als alle anderen Werte, wie zum Beispiel Hunger oder sowas. Also ich muss erst den Frieden herstellen, dann habe ich den Hunger. Oder die Kommunisten sagen, wir müssen erst den Kapitalismus abschaffen, dann können wir den Frieden und dann den Hunger. Also das sind immer so Stufen, die man sich vorstellt, Hierarchien, die man sich vorstellt. Und die sind natürlich auch ganz massiv technisch bedingt. Und wenn man so in diese einzelnen Argumentationen von vielen Wertshierarchien, das ist natürlich auch zum Beispiel was uns parteipolitisch oft angeboten wird. Parteien bieten uns sozusagen ganz spezifische Werthierarchien und Wertabfolgen an. Dann sind die auch immer sehr stark technisch mitbedingt. Ja, also da geht es dann auch darum, wofür gibt man Geld aus, was kann man machen, was ist überhaupt erreichbar und was steht womit in welchen Ursachen- und Wirkungsverhältnissen. Und so ein letzter Punkt, in dem Technik auch unser Wertedenken bestimmt, das ist halt eben was in den 70er, 80er Jahren von der kritischen Theorie in der Philosophie stark aufgegriffen wurde. Die hatten gesagt, dass Technik halt eben auch uns spezifische Themen vorgibt. Bei denen war das natürlich ganz klar die Atombombe, das war so eine sehr dominante Technologie zu dem Zeitalter, die Wasserstoffbombe, wo dann die Philosophen sich natürlich, besonders die Technikphilosophen sich Gedanken gemacht haben, was da eigentlich mit uns passiert ist, dass wir jetzt aus diesen hervorragenden technisch-euphorischen Ideen, die man hatte Anfang des Jahrhunderts, jetzt bei so einer menschenvernichtenden Massentechnologie angekommen ist. Aber ein Punkt, der dann auch mitdiskutiert wurde, zum Beispiel von Marcuse, war halt eben, dass diese spezifische Form von Technik unser Denken auch sehr stark bestimmt. Das war natürlich in den 80er, 90er Jahren Kalter Krieg und also 70er, 80er Jahren Kalter Krieg und Atombombe, Wasserstoffbombe auch sehr stark öffentliches Thema und halt eben dadurch war zum Beispiel die Meinung von Marcuse, dass man von vielen anderen politischen Problemen, die man eigentlich hätte lösen können, durch die Atombombe sozusagen als spezifisches Thema abgelenkt wurde. Ja, das ist also auch nochmal so ein anderer Aspekt. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind natürlich dann auch noch die Folgen technischen Handelns. Damit beschäftigen wir uns sehr intensiv auch in der Technikforschung. Es gibt auch die eigene Disziplin der Technikfolgenabschätzung, die ja jetzt auch stärkere Aufmerksamkeit gewinnt, auch in der politischen Landschaft. Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Folgen und je nachdem, wen Sie da lesen, gibt es da riesige Kataloge, wie man das alles ausdifferenzieren kann. Im Grunde genommen reicht es, man spricht von Folgen natürlich immer nur von den unabsichtlichen, den unbeabsichtigten Wirkungen einer Technologie. Die beabsichtigten sind die Funktionen, die unbeabsichtigten die Folgen. Und da gibt es dann halt die Nebenwirkungen, das ist sozusagen das, was so an unerwünschtem Zeug abfällt, mit dem man sich dann unter anderem auch auseinandersetzen muss. Dann gibt es aber halt eben auch die Technikfolgen. Technikfolgen ist was anderes als Nebenwirkungen und zwar beschreibt Technikfolgen alles das, was sozusagen dann später im Rahmen nach der Einführung dieser Technologie dann ein paar Jahre später mit der Gesellschaft passiert, die sich dann auf diese Technologien einstellt. Das ist so eine ganz spezifische Perspektive, das zu untersuchen. Das ist genau das, was die Technikfolgenabschätzung macht und wo sie halt dankenswerterweise jetzt auch die Bundesregierung berät. Die fragt dann an, was passiert zum Beispiel mit dem biometrischen Reisepass. Gab es die BIOP2-Studie zum Beispiel beim Technikfolgenabschätzungsbüro des Bundestags. Und da haben die dann mal so entworfen, was denn alles passieren kann mit so einem biometrischen Reisepass in 10, 15 Jahren und wo das wahrscheinlich alles hinführt. Das ist natürlich sehr wichtig zu wissen für Politik. Und zwei Aspekte, die da besonders eine Rolle spielen, sind natürlich die Anpassungsleistungen, die wir liefern müssen, wenn wir sozusagen eine bestimmte technische Infrastruktur in unser Leben integrieren. Und das ist also das, was sozusagen die Technikfolgenabschätzung untersucht. Da gibt es halt auch unterschiedliche Rahmungen, wie man das zeitlich machen sollte. Der bekannte Technikphilosoph William Ogburn, der so ein bisschen einer der Urväter der Technikfolgenabschätzung ist, hat gesagt, man muss so ein, zwei Generationen abwarten, aber da hat man dann jetzt inzwischen gesehen, es geht auch schneller bei anderen Technologietypen. Manchmal reichen auch schon 5 Jahre, dann sieht man schon, wie sich das ausprägt. Aber naja, ist jetzt auch vielleicht nicht so wichtig. Und eine weitere Folge des technischen Handelns sind dann natürlich auch noch technische Folgehandlungen. Ja, was meint man damit? Damit meint man, dass man unter Umständen durch die Nebenwirkungen einer Technologie gezwungen ist, weitere technische Schritte einzuleiten. Ja, das beste Beispiel dafür ist natürlich Umweltschutz. Wir haben uns sozusagen die Umweltprobleme durch technische Schritte eingehandelt als Nebenwirkungen von unserer Industrie und den Brennstoffen, die wir so benutzen, den Energieherdenquellen, die wir benutzen, und sind jetzt quasi gezwungen, auf diese technischen Schritte technische Folgehandlungen anzuwenden, um das wieder beherrschbar zu machen. Ja, dazu noch ganz wichtig zu sagen, da komme ich nachher nochmal ganz kurz darauf zurück, sind, dass man so in der Technikforschung auch verschiedene Phasen unterscheidet. Das ist auch wieder, je nachdem, wie man liest, gibt es dann unterschiedliche Phasen und so weiter. Das ist alles sehr heterogen bei uns. Aber im Grunde genommen ist man jetzt so im Konsens, dass es mindestens 3 Phasen gibt. Das eine ist so die Phase Entwicklung, Erfindung, wo man sozusagen dann in kleinen Gruppen eine bestimmte Technologie versucht voranzubringen und zu entwickeln, wo man so die Uridee dafür hat. Da gibt es die 2. Phase der Stabilisierung, wo dann man stärker interagiert und das auch mal anwendet und wo sich dann bestimmte Funktionen rausschälen und andere wieder fallen gelassen werden und sich dann also ein dominanter Entwicklungstyp herausstellt. Also in dieser ersten Phase geht man auch davon aus, dass man sehr viel konkurrierende Modelle hat um eine bestimmte technische Idee herum. In dieser Stabilisierungsphase stellt sich dann sozusagen ein... Oh Scheiße, tut mir leid. Zu wild gestikuliert. So emotional so mitgenommen. Stellt sich dann ein dominanter Typ raus. Und dann gibt es schließlich diese 3. Phase der Ausbreitung, wo sich dann dieser dominante Typ weltweit etabliert und global stabilisiert. Und das ist natürlich wichtig, weil man dann diese Phasen im Blick zu haben, weil natürlich in dieser letzten 3. Phase der Ausbreitung ist es relativ schwierig, eine Technologie noch zu ändern. Deswegen hat man jetzt auch, ist man dazu übergegangen, Technikfolgenforschung in die Politik zu integrieren, weil man halt gesagt hat, wir brauchen eigentlich in dieser Phase, das ist aber noch relativ schwierig, spätestens aber in dieser Phase der Stabilisierung, brauchen wir ein Bild davon, was damit passieren wird, weil wir haben die Erfahrung gemacht, in dieser 3. Phase können wir nicht mehr darauf einwirken, das entzieht sich unserer Kontrolle, wird durch zu viele Akteure verteilt und dann ist es zu schwierig. Okay, also das so als kurzer Blick, was Technik mit Politik machen kann. Jetzt die zweite, also mit Handlung allgemein machen kann jetzt. Die zweite Richtung, die wir jetzt brauchen, ist politisches Handeln. Fangen wir jetzt nochmal ganz neu an sozusagen. Also was ist politisches Handeln? Der Gegenstand des Politischen ist natürlich eine sehr schwierige Frage und da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Antworten drauf in der Philosophie. So im Schnitt und jetzt für die gegenwärtigen Zwecke ausreichend, könnte man sagen, der Gegenstand des Politischen ist ja nicht, wie ich mein privates Leben lebe oder sollte es zumindest nicht sein, sondern da geht es halt um Güter und Prozesse, die nur gemeinschaftlich erreichbar oder vermeidbar sind. Ja, also das, wo man Gemeinschaft braucht, da braucht man Politik sozusagen und das Ziel der Politik ist dann die Regulierung dieser Güter und Prozesse gemäß den vereinbarten Werten, die man dafür gesellschaftlich aufgestellt hat, gemeinschaftlich aufgestellt hat, in spezifischen Werthierarchien. Und da haben wir natürlich dann bei uns einen ganz spezifischen Wertekanon, freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat. Das sind sozusagen diese Obergrundwerte, die wir haben. Und davon abgesehen gibt es dann noch natürlich eine ganze Reihe sekundärer Werte, die dann daraus deduziert werden können oder die durch spezifische Parteiprogramme reinkommen, zum Beispiel soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und so weiter. Und wo es dann darum geht, das halt eben in spezifische Werthierarchien zueinander zu setzen, wo man sich dann halt eben in diesen Werthierarchien, die dann von den Parteien vertreten werden, darauf einigt, was einem denn jetzt an gesellschaftlichen Gütern und Prozessen wichtiger ist als was anderes, wenn man begrenzte Ressourcen hat oder wenn halt die im Konflikt zueinander stehen, was sehr häufig tun. Sodass man da also auch dann die politische Tätigkeit, insbesondere in der Demokratie, dann auch verorten kann. Das betrifft eigentlich natürlich auch politisches Handeln selber. Politisches Handeln selbst ist gemeinschaftliches Handeln. Die politischen Institutionen sind sozusagen gemeinschaftliche Güter. Das politische Agieren ist ein gemeinschaftlicher Prozess, sodass also auch die Politik selber reguliert werden muss. Ja, kann man sich so drei Ebenen vorstellen, ist jetzt aber nur mal so, ist natürlich sehr grob, aber nur mal so, dass man einen Blick hat. Man hat halt diese Werte, auf die man sich geeinigt, dann versucht man halt in der Politik da eine bestimmte Art und Weise zu finden, diese Werte umzusetzen. Da kann man dann halt eben Gesetze, in der Regel werden für viele Werte halt eben Gesetze gefunden. Das natürlich wächst sehr schnell an zu einem sehr großen Gesetzeswald, den wir auch haben. Und man versucht dann natürlich auch einzelne Maßnahmen durchzuführen, entweder auf Basis der Gesetze oder die Gesetze selber sind die Maßnahmen. Oder halt eben, wenn es keine gesetzliche Regelung dafür benötigt, dann kann man die Maßnahmen halt eben auch im außergesetzlichen Rahmen durchführen. Das ist dann alles spezifisch geregelt. Und man kann natürlich auch über Gesetze ohne dass man jetzt als politischer Akteur oder politische Institution eigene Maßnahmen durchführt, auf normales gesellschaftliches Handeln einwirken, indem man halt dann, also man dann sagt, ich habe jetzt zum Beispiel in der Wirtschaft, habe ich sozusagen als keine politische Institution, die da direkt drin sitzt und da handelt, sondern die müssen das irgendwie selber machen, aber da sollen dann trotzdem bestimmte Regeln herrschen, vom Staat aus, von der Gemeinschaft aus, und die rahmt man dann eben halt eben gesellschaftliche Handlungen, gibt in so eine Rahmung über Gesetze, wo man dann halt eben sagt, ihr müsst das auf die und die Art und Weise machen, damit das gemeinschaftlich verträglich ist. Okay, das mal nur so als Hintergrund. Man kann dann verschiedene Varianten politischen Handelns noch unterscheiden. Also es gibt dann das gesellschaftlich-regulative Handeln auf Politik, das sich dann hauptsächlich halt eben damit auseinandersetzt, dass Politik selber auch reguliert werden muss, weil es ein gemeinschaftliches Gut gibt, ein gemeinschaftliches Gut ist. Das sind dann solche Sachen wie zum Beispiel die Verfassung, die sozusagen über der Regierung steht, über der Politik steht, etwas außerhalb der Politik steht und von dort aus auf die Politik einwirkt, also von der Gesellschaft aus sozusagen auf den Prozess und auf die Güter der Politik. Mit den entsprechenden Institutionen und Gesetzen. Dann gibt es natürlich das, so ein internes politisch-regulatives Handeln auf Politik. Das habe ich mal so Politik auf Politik genannt. Das ist dann, sind dann sozusagen so interne Prozesse, wie man Konsens bildet in einem Gremium und solche Geschichten. Und dann gibt es halt eben diesen Standardtyp, den man normalerweise im Kopf hat, wenn man an Politik denkt, nämlich dass die Politik sozusagen auf die Gesellschaft einwirkt. Das ist dann so Politik auf Gesellschaft, PAG, wo dann halt die normalen politischen Maßnahmen darunter stehen, die normalen Gesetze, die uns aus der Politik heraus betreffen und die halt eben dann unser gesellschaftliches Handeln entsprechend einrahmen. Normalerweise sind natürlich in einzelnen politischen Maßnahmen, die dann letzten Endes aus diesem Apparat Politik so rauskommen, diese verschiedenen Ebenen sehr eng miteinander verbunden. Man hat sozusagen die Regierung erst gewählt, hat sich auf eine Wertehierarchie geeinigt, da hat man also diese gesellschaftlich auch Politik handeln, dann finden die in gewissen Gremien und Handlungen intern irgendwelche Kompromisse oder Konsens oder Regeln irgendwas und dann kommt es auf uns zurück, sodass man also in diesen ganzen Bereichen systemische Kopplungen hat und eine sehr durchmischte Verbindung in den einzelnen Maßnahmen, je nachdem, wie fein man das treiben will. Was ich jetzt ganz wichtig finde, ist, dass, und das ist auch so eine Geschichte, die mich an den Politikwissenschaften manchmal ein bisschen stört, und zwar ist in den Politikwissenschaften redet man immer sehr stark und sehr zentral von Institutionen als einer Basis der Diskussion von Gesetzen, Gesellschaft überhaupt. Aber ich denke, dass eigentlich die zentrale Basis von politischem Handeln in diesen ganzen drei Ebenen, können eigentlich nur die konkreten Maßnahmen und die Rahmung unserer Handlungen sein, weil das ja sozusagen das ist, was real rauskommt hinten raus. Ja, also man hat dann so nur die, alles andere sind sozusagen interne Regularien und Ideen und Vorschriften und Apparate, aber das, was uns dann letzten Endes ja betrifft, sind die Maßnahmen und die Regulierung unserer Handlungen. Also das würde ich aus meiner Perspektive sagen, weil das sozusagen aus die empirische Basis ist von dessen, was von Politik übrig bleibt, ist das doch die zentrale Ebene, die man sich ansehen muss. Was natürlich auch für unseren Aspekt Technik relevant ist. Sodass ich eigentlich sagen würde, ich würde das als zentrale Geschichte ansehen. Man muss sozusagen Politik nicht von aus den Werten auf die Maßnahmen runterdenken, sondern zu rückwärts denken aus den Maßnahmen, zurück auf die Werte entwerfen und man muss dann halt eben so sich die Maßnahmen und die geplanten Handlungen systematisch ansehen auf die Einhaltung von Werten und Gesetzen und man muss natürlich auch die Gesetze prüfen über die Maßnahmen, die dann von diesen Gesetzen letzten Endes reguliert werden. Ja, man kann sich dann leicht denken, wenn man Maßnahmen hat und Rahmungen von Handlungen, dass dann Variationen in diesen Maßnahmen, und es gibt halt eben diese enge systemische Kopplung zwischen den Werten und den Werthierarchie-Aushandlungen, die wir haben, Und diese Aushandlungen, die wir haben, sind ja auch im Detail sehr diffizil. Ja, wenn ich mir sozusagen bestimmte politische Ziele setze, und dann habe ich in jedem einzelnen Fall schon immer einen Wertkonflikt. Also und wenn es nur der Wertkonflikt ist, was jetzt eine einzelne Maßnahme kostet, sodass also immer Ressourcen für andere Sachen weggehen müssen. Und da kann man sich dann natürlich leicht denken, dass dann Variationen, wenn man sich sozusagen Politik zentral auf dieser Maßnahmenebene ansieht, dass dann Variationen in diesen Maßnahmen sehr leicht die Werthierarchien affizieren können. Also muss man sich dann halt eben im Einzelnen ansehen, ist jetzt so philosophisch sozusagen relativ allgemein gehalten, aber je nachdem, wie man seine Maßnahmen ausgestaltet, mit welchen Details man die durchführt, auf welche Art und Weise man die durchführt, mit welchen Akteuren und so weiter, kommen da doch recht unterschiedliche Gewichtungen unterschiedlicher Werte zustande, sodass man also auf dieser Basis durch sehr kleine Sachen manchmal auch sehr große Veränderungen produzieren kann. Man liest es manchmal in den Geschichtsbüchern, kommt man dann nachher drauf, wenn dann sozusagen die Analysen der großen geschichtlichen Phasen stattfinden, dann werden immer so einzelne Stichdaten rausgesucht, wo dann so eine bestimmte Maßnahme durchgeführt wurde, wo man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht dachte, dass das jetzt so was Großes gewesen wäre, und das war dann quasi immer so eine zentrale Variation von Werthierarchien, die dann so ein Shift produziert hat. Ja, das kann natürlich Handlungstypen betreffen. Also ich habe ja so ein bisschen diese Differenz aufgemacht, Handlungstypen und Handlungsreichweiten, Handlungsintensitäten. Man kann natürlich leicht dann politische in nicht politische Handlungen, also oder beziehungsweise nicht politische Handlungen politisieren. Dann die auch eine Unterscheidung von legitimen, illegitimen Handlungen ist da relevant. Und auch die Zuständigkeiten für Handlungen sind dann relevant. Also je nachdem, wie man eine Handlung durchführt oder wen man da involviert, kann man natürlich ganz andere Zuständigkeiten da assoziieren. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil wir da natürlich auch an dieses Problem der Gewaltenteilung kommen, das ja für uns in unserer Wertgrundordnung auch sehr relevant ist. Die Handlungsweiten sind genauso relevant für die Werthierarchien. Das ist halt eben immer so ein zentraler Punkt, an den man nicht so denkt, wenn man halt die Reichweiten von Handlungen verändert oder die Intensitäten von politischen Handlungen, dann würde man eigentlich denken, naja gut, okay, aber wir haben uns ja auf diesen Handlungstyp sozusagen schon grundlegend geeinigt, also würde ja jetzt, wenn ich die Lautstärke aufdrehe sozusagen, passiert damit ja nichts oder verändert ja nichts an meiner Werthierarchie. Aber da würde ich sagen, muss man halt eben besser aufpassen. In vielen Fällen verändert das eben doch die Werthierarchien ganz erheblich, wenn man die Adressaten zum Beispiel ändert, die Zielgegenstände der Handlungen, wenn man das ausweitet durch Definitionsausweitung oder wenn man die Handlungen in ihrer Intensität sehr stark erhöht. Okay, das ist natürlich ein sehr allgemein gehaltener Überblick. Jetzt können wir uns mal angucken, was ist denn bei der Sicherheitspolitik als spezifischem Bereich politischen Handelns. Die Sicherheitspolitik ist natürlich erstmal so ein institutioneller Bereich. Eine Institution ist dann eine bestimmte Gemeinschaft, die halt eben mit bestimmten Rechten und Pflichten gegründet wurde, im politischen Bereich halt eben mit einem bestimmten politischen Arbeitsbereich beauftragt. Und hier haben wir halt in der Sicherheitspolitik so einen typischen institutionellen Bereich, der sich halt in die innere und die äußere Sicherheit unterteilt. Und in der Sicherheitsforschung, wenn man dann so herausfinden will, worum geht es denn bei Sicherheit, was ist denn so die Intuition, die dahinter steht, und auch gerade bei diesem Bereich militärische Sicherheit oder Sicherheit der Körper und der Ordnung, dann gibt es so diese Definition, die relativ alt ist und auch immer noch getragen wird. Da geht man halt eben davon aus, dass Sicherheit die Abwesenheit von Bedrohungen für die vereinbarte Gesellschaftsordnung bedeutet. Ja, ist also so eine Negativdefinition sozusagen. Sicherheit bedeutet die Abwesenheit von etwas. Das Problem ist halt eben, dass man, und das ist tatsächlich auch ein Problem, das wir in der Sicherheitspolitik auch sehen, dass sich dadurch durch diese relativ breite Intuition ein sehr breites Folgespektrum einführen lässt, je nachdem, was man nämlich als Bedrohung für seine Gesellschaftsordnung empfindet. Natürlich sind militärische Bedrohungen immer eine Bedrohung, da ist man sich sozusagen einig. Aber inwiefern, unter welchen Bedingungen und in welcher Intensität religiöse, weltanschauliche Sachen Bedrohungen sein können oder wirtschaftliche Handlungen Bedrohungen sein können, das ist dann sozusagen Interpretationssache. Aber je nachdem, wie man das interpretiert, kann man dann halt eben diese Bereiche in seine Sicherheitsprogramme, in seine Sicherheitspolitik integrieren. Die USA zum Beispiel folgen ja immer noch der Grand Strategy, die von Eisenhower wesentlich mitbetrieben wurde und betreiben halt eben Sicherheitspolitik auch ganz massiv auf wirtschaftlicher Basis. Eine Sache, auf die ich noch hinweisen muss, ist, dass es im Moment eine sehr dynamische Situation ist im Bereich dieser Sicherheitspolitik, weil halt eben viele Trennungen sich gerade aufweichen. Es gibt ja von seit längerem diese Rede von den neuen Kriegen oder auch von den asymmetrische Kriegsführung ist es dann letzten Endes im militärischen Bereich, wo man halt eben sagt, dass jetzt sozusagen, man hat jetzt sozusagen diese großen globalen Player, die die großen Atombomben haben und die großen Waffen, und diese massive Bedrohung, massive Militärgewalt und massive Dominanz dieser Global Player bedeutet halt, dass man keine großen nationalstaatlichen Angriffe mehr führen kann gegen die. Das wäre sozusagen reiner Selbstmord. Und dadurch, dass man das nicht mehr machen kann, hat man dann jetzt halt viele Guerillakriege, kleinere Kriege und kleinere Gruppen, die halt dann Konflikte anfangen und austragen. Übrigens, was dabei ganz interessant ist, das hat schon Liddell Hart, das ist ein ganz bekannter Militärstrategie, ich glaube, ich habe ihn auch hier. Ja. Das war ein britischer Armeeoffizier im Ersten und Zweiten Weltkrieg, der ein sehr bekanntes Buch über Strategie geschrieben hat, das heißt Strategy, wenn sich mal jemand dafür interessiert, ist jetzt so quasi, der hat den Clausewitz abgelöst und den Sun Tzu. Und der hat schon in den 50er Jahren, der hat gerade noch so eben die Erfindung der Wasserstoffbombe mitbekommen und hat dann schon in den 50er Jahren ganz genau, sehr präzise diagnostiziert, dass man jetzt nur noch diese Guerillakriege haben wird, dass man keine nationalstaatlichen großen Kriege mehr haben kann, weil das halt eben militärisch rational Selbstmord wäre, sowas zu machen. Und hat also lange vor diesen Diskussionen, die im Moment in der Sicherheitsforschung seit vielleicht 15 Jahren herrschen, über die neuen Kriege und die asymmetrische Kriegsführung, das schon diagnostiziert, dass man sozusagen mit Atombomben zwangsläufig in diese Situation gerät. Okay, man kann es natürlich auch als einen besonderen Typ regulativen Handelns ausführen. Liddell Hart selber hat diese Definition genommen, to force your will upon an opponent. Das ist halt eben genau der Punkt, wenn man sozusagen eine Bedrohung abweisen will, dann kann man das nur machen mit einem gewissen Zwang, indem man sozusagen der Bedrohung, so eine Gegenbedrohung dagegen stellt, und sodass also neben dieser Abwesenheit von Bedrohung als definitivem Element oder Element der Definition noch weitere Sachen reinkommen, nämlich dass man in der Lage ist, Zwang auszuüben, die Möglichkeit von Zwang ist ganz wichtig, und dass man halt eben auch eine gewisse Asymmetrie hat in seiner Macht gegenüber seinen möglichen Gegnern. Ja, Bedrohungen gehen natürlich immer von bestimmten Gegnern aus, und da muss man dann halt eben sehen, dass man im Rahmen seiner Sicherheit diesen Gegnern überlegen ist, ansonsten hat man halt eben keinen Sicherheitsvorsprung. Das ist dann natürlich ganz wesentlich eine technische Größe. Ja. Denn das hat man schon in den USA gesehen, in der Rüstungspolitik im Kalten Krieg. Die haben halt, hatten halt in der USA, das ist eine ganz interessante militärhistorische Geschichte übrigens, da gibt es ein sehr schönes Buch drüber, was so die beiden, was die UdSSR und die USA so für unterschiedliche Rüstungspolitiken betrieben haben. Und die USA hatte halt eben das Problem, dass sozusagen auf einen US-Soldaten kamen 10 Russen. Und das mussten sie halt irgendwie ausbalancieren. Und deswegen hat die USA sich schon sehr früh als eine Hightech-Armee begriffen, die sozusagen die Rüstungsaufgabe hatte, dass jeder Soldat von ihnen mindestens 10 andere Soldaten töten können muss. Und das muss man halt eben wesentlich technisch erreichen. Deswegen, das ist aber halt eben, hat sich jetzt auch sehr stark durchgesetzt, dass man Sicherheit wesentlich als technisch begreift, also seinen Machtvorsprung, also um Zwang auszuüben, wesentlich technisch begreift, im Äußeren ganz wesentlich, aber halt eben auch im Inneren. Ja, da hat man auch eben die Situation, dass man in der Lage sein muss, auch mit weniger Leuten eine überlegene Machtposition, eine überlegene Zwangsposition zu erreichen. Ganz wichtig ist dann noch, dass es zwei Wirkdimensionen gibt. Klar gibt es die Kraftdimension, sozusagen die hohe Gewaltdimension. Eine ganz andere wichtige Dimension ist allerdings auch Wissen. Das ist ganz einfach aus dem strategischen Denken, auch aus dem Kriegswesen letzten Endes. Man erreicht seine strategischen Vorteile nur über überlegenes Wissen. Man muss sozusagen überlegen in der Lage sein zu täuschen und zu tarnen. Und man muss halt eben auch überlegenes Wissen über den Gegner haben. Das ist so eine ganz wichtiger Grundpfeiler der Strategie, der halt eben auch sehr stark in die innere Sicherheit gewandert ist. Ja, das so als groben Umriss. Damit gibt es jetzt natürlich eine Reihe von Problemen in der Sicherheitspolitik, warum die Sicherheitspolitik auch immer wieder in die Diskussion kommt und auch viel diskutiert werden muss. Das eine ist so eine gewisse Interpretationsoffenheit. Ja, diese Definition Abwesenheit von Gefahr, Abwesenheit von Bedrohung ist natürlich notwendig interpretationsoffen. Das heißt, man hat keinen definitiven Katalog von Bedrohungen, die man dann abwehren muss, denn es können ja immer wieder neue dazukommen. Ja, es wird auch von Militärs zum Beispiel immer wieder neu diskutiert, was so weltpolitisch passiert. Im Moment sind zum Beispiel Süd-Nord-Migration ein wichtiges Thema und halt eben auch Umweltprobleme und was sozusagen, wie sie die Welt aussehen könnte in 10, 15 Jahren und was dann für Konflikte entstehen könnten, dadurch, dass dann bestimmte Regionen nicht mehr in der Lage sind, Nahrung zu haben oder Wasser und so weiter. Sodass man also diesen Katalog von Gefahren und Bedrohungen nie definitiv festmachen muss. Der muss sozusagen offen bleiben. Und das ist aber dann natürlich ein Problem, weil man da natürlich dann auch was reininterpretieren kann, je nachdem, wie es einem passt. Und da ist dann auch noch besonders frappierend, dass die Interpretationshoheit dafür, was denn Gefahren und Bedrohungen sind, bei den Institutionen liegt. Also das ist sozusagen nichts, was, wo man die Gesellschaft, klar diskutiert die Gesellschaft damit, aber im Rahmen der Sicherheitspolitik wird das sozusagen von den Sicherheitsinstitutionen selber erstmal festgemacht. Das kann dann halt eben auch sehr schnell zur Aneignung neuer Zuständigkeitsbereiche führen. Das ist halt eben sowas, was wir in der Sicherheitspolitik ja auch immer beobachten, wo dann immer viel hin und her geht, dass sie sich zu viel aneignen und man da halt eben dann einschreiten muss. Da werden dann halt eben auch häufig private Bereiche politisiert, das sehen wir in der Überwachungsdiskussion ganz häufig. Und natürlich betrifft das auch die Interpretation des Gefahrengrades, ja, und dann halt eben auch die Einrichtung der Maßnahmen proportional zum Gefahrengrad. Das ist halt eben auch was, was wesentlich interpretationsoffen ist. Dann die Asymmetrie ist natürlich noch ein ganz wichtiges Problem. Da muss man sozusagen versuchen, den richtigen Grad zu finden, wie mächtig soll meine Institution sein. Sie muss klar irgendwie in der Lage sein, auch mit wenig Personal eine überlegene Macht herzustellen. Aber wie wenig Personal soll wie viel Macht herstellen können, das ist sozusagen was, was man sich immer überlegen muss, was gesellschaftlich auch immer diskutiert werden muss. Das betrifft natürlich Handlungstypen. Was für Handlungstypen will ich meiner Sicherheitspolitik zugestehen, vor allem aber auch Handlungsreichweiten. Ja, hier kommt also ganz wesentlich durch diese Asymmetrie die Handlungsreichweite rein. Wie viele Menschen will ich sozusagen kontrollieren können oder mit wie vielen Polizisten, was für eine Proportionalität. Da sind natürlich auch weitere Gewaltenteilungen wichtig, also sowas wie BND, BKA, LKA, Innere, Äußere, das geht da alles mit rein, dass man sozusagen dann versuchen will, Macht auch zu dezentralisieren, zu verteilen, um nicht zu starke Zentralisierung zu produzieren. Ja, das korreliert aber halt eben leider auch oft der Bemessung der Gefahren, für wie bedroht man sich hält und unterliegt daher leider auch der Interpretationshoheit der Institutionen in erster Linie, sodass man da halt eben immer nur gesellschaftlich viel nachbessern muss. Außerdem hat man dann auch das Problem, dass man viel mit Geheimhaltung natürlich zu tun hat, notwendig in der Sicherheit. Also viele Vorsprünge in der Sicherheit, hatte ich ja gesagt, entstehen durch überlegenes Wissen. Und das kann man eben nur haben, wenn der Gegner dieses Wissen nicht hat. Also wenn man sozusagen bestimmte Verfahren hat, von denen der Gegner nicht wissen darf, dass man die hat, weil er sich darauf einrichten kann, dann verliert man seinen Vorteil. Und das produziert aber natürlich auch zwangsläufig so eine Intransparenz. Also so ein Strukturproblem, das man da hat. Ein weiteres Problem ist auch der Ausnahmezustand. Das ist halt eben so der große Moment jeder Sicherheitspolitik. Sicherheit kann halt auch einen Ausnahmezustand deklarieren, wenn eine besonders hohe Bedrohung für die innere oder äußere Ordnung herrscht. Und da kann man dann in diesen Situationen die Werthierarchien ganz erheblich für Sicherheit radikalisieren. Man kann dann Notstandsgesetzgebungen einführen und solche Sachen. Ich glaube, die Weimarer Republik hat zum Beispiel 250 Mal den Notstand ausgerufen in ihrer kurzen Phase. Das wirkt natürlich sehr destabilisierend, ist auch totalitär missbrauchbar. Man hat es auch gesehen in der Weimarer Republik, dass dann halt eben diese Notstandsbefugnisse auch das Naziregime ganz erheblich befördert haben und ermöglicht haben. Wir haben aber immer noch in unserem Grundgesetz auch Regulierungen dafür. In den 68er Notstandsgesetzgebungen ist auch ein innerer Notstand definiert, der halt dann die Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vorsieht. Wenn diese erheblich gefährdet ist, dann darf man sozusagen als Sicherheitspolitiker zu extremen Mitteln greifen. Eine Sache, die wir seit einigen Jahren beobachten, das hat der Philosoph Giorgio Agamben in seinem sehr schönen Buch Ausnahmezustand beschrieben, das ich empfehlen möchte an dieser Stelle, ist dann, dass der Ausnahmezustand quasi in unserer Wahrnehmung immer mehr zum permanenten Normalzustand wird. Also es gibt quasi gar keinen Normalzustand mehr, sondern es wird uns suggeriert, wir wären permanent in einem Ausnahmezustand mit Terroristen, mit Umweltproblemen etc., sodass sich diese Ausnahmezustandsmentalität überträgt und dass man halt eben auch dass man dann halt eben so eine Tendenz hat, der Sicherheit permanent einen Vorrang einzuräumen, oder zumindest hat die Sicherheit so eine Tendenz, permanent sich einen Vorrang einzuräumen gegenüber anderen. Dazu gehört halt eben auch, dass dieser Ausnahmezustand, der eigentlich immer militärisch definiert war, auch jetzt in die innere Politik abwandert von außen. Ja, dann ganz wichtig ist natürlich auch der Trade-off Freiheit versus Sicherheit, der halt immer wieder diskutiert wird. Viele sagen dann, ich hatte letztens wieder eine Diskussion mit der ERDS zum Beispiel, da ging es dann darum, ob das denn wirklich immer der Fall sein muss. Ich bin schon der Meinung, dass es tatsächlich immer der Fall ist, dass man sozusagen mehr an Sicherheit immer mit einem weniger an Freiheit bezahlt. Das ist ganz einfach eine Struktursache, denn Sicherheit ist, hatten wir gesehen, die Möglichkeit von Zwang, und Freiheit ist halt eben präzise die Abwesenheit von Zwang und ganz wesentlich auch die Abwesenheit der Möglichkeit von Zwang. Ja? Also man hat da sozusagen, das ist sozusagen, würde ich sagen, aus philosophischer Perspektive die Quelle dieses Trade-offs. Und da sind dann natürlich auch wichtige Regulative für die Sicherheitspolitik installiert. Gesellschaft auf Politik und Politik auf Politik. Zum einen Definitionsbereiche, was denn die zu schützende Gesellschaft ist, ist festgelegt. Und dass Zwang natürlich auch nur gegen gesellschaftsexogene Feinde ausgeübt werden darf. Und es gibt natürlich noch verschiedene Möglichkeiten der Kontrolle der Möglichkeiten zu Zwang. Dass es also eben nicht sehr missbraucht werden kann. Gibt es dann aber halt eben eine ganze Reihe von Folgeproblemen, denn bei der Definition ist immer die Frage, wer hat denn die Definitionshoheit, das variiert ja sehr stark. Interpretationsfreiheit, gesellschaftsexogen, zum Beispiel Japan hat letztens Greenpeace zu Terroristen erklärt, weil die den Walfang stören, hat man natürlich genau das Problem, dass sie das einfach umdefinieren, und dann ist das so eine sehr fluktive Geschichte. Und so eine andere Geschichte, die wir bei Schäuble zum Beispiel auch immer wieder treffen in seinen Argumentationen, ist dann die Frage, was ist denn die Gesellschaft? Ja, ist denn die Gesellschaft, sind das nur unsere physischen Körper? Ja, also ist es die Summe unserer physischen Körper und der physischen Gesundheit? Oder ist es halt eben auch eine gewisse Ordnung, so eine gewisse ideale Ordnung? Und das ist in der Tat auch eine ganz interessante Frage, denn der Schäuble sagt ja jetzt immer, naja, es ist eben die Summe der physischen Körper, das ist primär und das müssen wir primär schützen, ansonsten nützt uns die ideale Ordnung nicht. Und da würden wir jetzt sagen, naja, kommen wir mal auf, wir müssen das auch ein bisschen andersrum sehen. Aber wenn man es nur andersrum sieht, dann kommt man in diese Totalitarismus-Geschichte rein. Das hat daraufhin Hannah Arendt hingewiesen, dass man halt eben, Gesellschaft besteht eben aus den Menschen und nicht aus der Ordnung, und man darf sozusagen die Menschen nicht für die Ordnung hinrichten. Ja, das heißt, man muss also hier, darf nicht sagen, dass irgendwas primär ist, sondern muss hier versuchen, so ein schönes Gleichgewicht zu finden. Das ist natürlich auch eine schwierige Geschichte. Ja, Probleme mit der Kontrolle gibt es natürlich auch, weil die Möglichkeiten zu Zwang sind natürlich sehr dynamisch. Also man hat sozusagen neue Bedrohungssituationen, können sehr schnell aufkommen, sodass man sich sehr schnell darauf einrichten muss, wohingegen Kontrolle durch Institutionen und Gesetze natürlich sehr langsam nur nacharbeitet. Das dauert oft viele Jahre. Wir hatten das ja mit der TKÜV, dass die halt zum Beispiel immer sehr auf analoge Telefone ausgerichtet war. Als dann diese ganzen digitalen Überwachungsmöglichkeiten da waren, da war sozusagen die Institutionen und Gesetze zur Regulierung dafür noch gar nicht ausgebildet. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay, schaffe ich. Okay, dann jetzt die Fusion. Was passiert denn jetzt, wenn Sicherheitspolitik technisiert wird? Ja, können wir jetzt sehen, erstmal uns allgemein überlegen, wenn Technik jetzt als Variante politischer Handlung reinkommt, können wir sehen, aha, naja gut, ermöglicht mir neue politische Handlungstypen, grenzt andere politische Handlungstypen aus, intensiviert politische Handlungen, variiert Handlungsreichweiten, verstetigt oder stabilisiert verschiedene politische Handlungstypen gegenüber anderen. Technik kann die Intransparenz politischer Handlungen ganz erheblich erhöhen, vor allem sehen wir an Überwachung, wie wenig Leute sich da in der Politik schon alleine damit auskennen, mit den technischen Maßnahmen, die sie da empfehlen. Sie ändert natürlich auch das Wertempfinden. Also wenn wir sozusagen von Sicherheitstechnik permanent umgeben sind, das ist natürlich auch der Fall gewesen bei der Atombombe in den 80er Jahren, dann verändert das ganz erheblich unser Wertempfinden auf eine technische Art und Weise halt eben und bedingt und ermöglicht ganz spezifische politische Werthierarchien, hierarchische Aushandlungen. Und sie erfordert halt unter Umständen Anpassungen und weiteres politisches Handeln, wenn halt bestimmte Nebenwirkungen und Folgen auftreten. Das ist also erstmal so das, was man allgemein sagen könnte, was wir ja gesehen hatten, was Technik an Handlungen ändern kann und was sie demzufolge auch an politischen Handlungen ändern könnte. Ja, so ein paar Sachen habe ich dann überlegt. Ich bin da auch noch nicht so am Ende mit meinen Überlegungen, habe da gerade erst mit angefangen, was das denn dann für eine technisierte Sicherheitspolitik bedeuten könnte. Die Interpretationsoffenheit könnte dahingehend betroffen sein, dass die Interpretationen technischer Gefahren halt eben die Intransparenz erhöhen. Also wenn ich sozusagen eine Gefahr technisch durch Technik auf mich zukommen sehe, wie zum Beispiel im Fall Cyberwarfare, dann ist natürlich diese Interpretation von Gefahr noch intransparenter, als sie es ohnehin schon ist, weil dann sozusagen noch die ganzen Schwierigkeiten dazukommen, die technische Situation erstmal angemessen zu verstehen. Das ist dann sozusagen erstmal in der Hand der entsprechenden Experten. Das betrifft natürlich auch die Einschätzung der Gefahrengrade und der Proportionalität der Maßnahmen. Das ist halt eben auch was man sehr schön zum Beispiel gerade im Bereich Cyberwarfare an sich ansehen kann. Da halte ich übrigens einen ganz hervorragenden Vortrag am Sonntag noch, eine kleine Werbung. Man kann natürlich auch auf technische Art und Weise selbst interpretieren, ja, also sozusagen eine technische Interpretation leisten, indem man vorher nicht politische Bereiche mit technischen Maßnahmen erreicht, wie zum Beispiel halt unsere Privatsphäre jetzt mit technischen Maßnahmen immer stärker erreicht wird und dann einfach durch diese technische Ausweitung von Zuständigkeitsräumen politisiert wird, was wir eigentlich gar nicht wollten und was dann sozusagen über dieses Element technikspezifisch passiert. Asymmetrie ist ein ganz wichtiger Bereich. Sicherheitstechnik kann natürlich Asymmetrien ganz erheblich erhöhen. Also natürlich ist, ich habe gesagt, es ist wesentlich technisch Asymmetrie und genau deswegen ist das hier so ein relevanter Faktor. Kann natürlich Handlungstypen, ganz neue Handlungstypen produzieren, wie zum Beispiel sowas wie Vorratsdatenspeicherung. Das wäre sozusagen sonst technisch nicht so ohne weiteres machbar gewesen. Bringt aber vor allen Dingen neue Handlungsintensitäten und neue Reichweiten rein, die ganz erheblich modifiziert werden können im Vergleich zu früher. Also der Kontrast, den wir natürlich alle im Kopf haben, ist dann mit Überwachung, wie unglaublich das angestiegen ist durch die digitalen Möglichkeiten, wie viele Informationen jetzt schon pro Haushalt da liegen, wo die SED damals geträumt hätte. Und ja, das ist natürlich dann im Bereich dieser Asymmetrie ist Technik halt ein ganz wichtiger Faktor, wo man sich dann halt immer genau ansehen muss, was macht denn eigentlich eine Technik, wenn jetzt ein Sicherheitspolitiker die da reinbringt und er versucht damit Asymmetrie herzustellen, inwiefern wird denn da die Asymmetrie präzise dann hergestellt, wie verändern sich da die Reichweiten, die Intensitäten und sowas. Das betrifft natürlich beide Bereiche, Kraft und Wissen. Wissen ist was halt eben ganz erheblich in letzter Zeit betrieben wurde und ist außerdem oft intransparent. Gerade im Fall von Hochtechnisierung ist es natürlich so, dass man das immer weniger versteht, was dabei eigentlich passiert, was vor allem auch passieren kann, also was die uns vielleicht nicht offiziell erzählen, wozu was die Technologie aber noch in der Lage ist, sodass das auch ein wichtiger Faktor ist. Ausnahmezustand, finde ich, ist eine ganz gewichtige Geschichte, die man als Option bei Sicherheitstechnik mit einbeziehen muss. Also man muss sich sozusagen überlegen, wenn eine bestimmte Technologie in die Sicherheitspolitik integriert wird, wie sieht das dann aus, wenn ich einen Ausnahmezustand habe? Und wie sieht das aus vor dem Hintergrund, dass diese Ausnahmezustände auch totalitär missbraucht werden können und in der Geschichte ja auch immer totalitär missbraucht wurden? Also was für ein totalitäres Potenzial hat sozusagen eine bestimmte Sicherheitstechnik? Das ist eine wichtige Frage. Da sagen natürlich viele, dass das Quatsch ist, also wir leben nicht in der Diktatur und wir müssen uns darüber keine Gedanken machen und bla bla bla. Aber man kann natürlich einmal sagen, technikhistorisch ist das Unsinn, weil die Technologien normalerweise sehr viel langlebiger sind als unsere sozialen Regularien. Die verändern sich halt relativ schnell, während so eine Technologie erstmal 50, 80, 100 Jahre beibehalten wird und immer weiterentwickelt wird und sowas, sodass die also sehr viel stabiler sind. Das heißt, man muss das auf so einen höheren Zeitraum überdenken. Und wenn man jetzt mal sozusagen 50 Jahre in die Vergangenheit denkt, dann hat man schon wieder eine Diktatur, sodass es also jetzt nicht so unwahrscheinlich ist. Und man muss es natürlich auch global sehen, dass viele der Technologien, Sicherheitstechnologien, die auch hier in Deutschland entwickelt werden und die hier halt eben verfassungsrechtlich schön eingerahmt eingesetzt werden, dass die natürlich auch exportiert werden. Und in China zum Beispiel ganz andere Sachen machen. Ja, es gibt in China zum Beispiel so eine Modellstadt für Überwachung, Shenzhen heißt die, wo halt der chinesische Staat Totalüberwachung an seinen Bürgern üben will und mal sehen will, wie eng man urbane Räume eigentlich kontrollieren kann. Und da sind die ganzen Kameras, die da installiert werden, die zum Beispiel automatisch die Polizei anrufen, wenn mehr als 4 Leute länger als 5 Minuten zusammenstehen. Die werden nicht von irgendwelchen chinesischen bösen Evil Corporate Sachen gebaut, sondern die kommen von IBM, von General Electric, Honeywell und von Siemens. Ja, sodass man sich also auch da überlegen muss, ob man nicht eine globale Verantwortung dafür übernehmen muss. Da wäre also mein Argument, dass man eben da sich nicht nur am realen Rahmen von Technologien orientieren muss, sondern auch am insgesamt möglichen Rahmen. Ja, was ist auf Basis der technischen Funktion und bestimmten totalitären Nutzungsintentionen insgesamt möglich? Ja, und zuletzt natürlich auch der Trade-off Sicherheit versus Freiheit ist eine ganz wichtige Geschichte. Da sind natürlich sehr sensible Hierarchieverschiebungen durch Technik möglich. Das ist halt eben auch, was wir bei Überwachung viel gesehen haben. Technische Einschränkungen von Freiheit passieren sehr leicht mit verschiedenen Überwachungstechnologien. Zum Beispiel sind dabei sehr oft sehr unbemerkt und intransparent und kommen erst ein paar Jahre später raus oder auch gar nicht. Außerdem fördern sie natürlich die Präsenz von Zwang und Sicherheit in unserer Wahrnehmung, im Denkbaren, dadurch, dass das halt sozusagen in unsere technische Umgebung etabliert und integriert wird und bestimmen unsere Diskurse. Das ist auch präzise diese These des Panoptismus zum Beispiel bei der Überwachung und den Diskurs des Sicherheitsstaates. Und man hat halt eben dann auch das Problem, das hatte ich schon gesagt, bei der TKÜV, dass die kontrollierenden, die Sicherheitspolitik kontrollierenden Gesetze und Institutionen halt oft auf spezifischen technischen Paradigmen basieren, wie zum Beispiel im Fall der TKÜV auf ganz normaler analoger Telefonie, die dann erst lange nachgebessert werden und das kann halt eben unter Umständen Jahre dauern. Das ist dann eben viel zu lang. Da kommt dann halt eben auch Zeitlichkeit als besonderes Strukturproblem rein. Sicherheitsdynamik, Technikentwicklung sind halt im Vergleich zu diesen gesetzlichen und institutionellen Kontrollen sehr viel schneller. Neuinterpretationen sind sehr langwierig, Nebenwirkungen, Technikfolgen, das ist übrigens auch so ein strukturelles Problem. Die ergeben sich natürlich erst in dieser letzten Phase der Ausbreitung, so richtig in voller Bandbreite, also wenn sozusagen eine Technologie in das natürliche Lebensraum entlassen wurde, erst dann kann man ja sehen, was dabei alles passiert. So im Vorfeld lässt sich das immer alles gar nicht genau bestimmen. Und das ist natürlich dann immer oft der Zeitpunkt, wo es schon zu spät ist, um noch Variationen daran vorzunehmen. Also Fazit, Sicherheitstechnik macht tatsächlich Politik, ja, kann sehr leicht Verschiebungen in den Werthierarchien produzieren. Mit der Asymmetrie können auch schon inkrementelle Verschiebungen von Reichweiten oder ähnliche sehr sensible Konsequenzen haben. Kann insbesondere die Freiheit bedrohen, kann Privates politisieren, auch totalitäre Kontrolle begünstigen. Erhöht in jedem Fall die Intransparenz in der Bestimmung von Gefahren, die Intransparenz von Maßnahmen schlechthin, was man nochmal sich gesondert überlegen muss, weil da auch dieses Problem, also Intransparenz ja sowieso ein Problem in der Sicherheitspolitik ist. Und sie entzieht sich halt durch ihre Geschwindigkeiten, Entwicklungsgeschwindigkeiten der Sicherheit und der Technik häufig auch den notwendigen Kontrollen. Also, Sicherheitstechnik muss demokratisiert werden. Ich denke auch relativ früh bei der Realisierung, Ermöglichung, Bedingungen von qualitativ neuen Handlungen, drastischen Intensivierungen. Man muss natürlich auch bedenken, wenn oder Sicherheitstechnik sich ansehen, politisch, wenn die Regulierungen, die institutionellen und gesetzlichen, variiert werden, weil man dann natürlich auch letzten Endes wieder eine neue Form von technischer Gesamthandlung bekommt. Und wir hatten gesehen, man muss dann halt eben verschiedene Bedingungen für diese Demokratisierung auch einfordern. Man muss halt sehen, dass möglichst frühzeitig bekannt wird, was da entwickelt wird. Da muss man sich halt eben ganz spezifisch auf die Sicherheitsforschung und die Forschungsförderung auch beziehen, um in diese Erfindungsphase reinzukommen. Man muss die Entwicklungszeiten entsprechend verzögern. Man muss Möglichkeiten mit einräumen, also nicht nur die faktischen Funktionsräume, sondern die möglichen Funktionsräume. Und man muss für Transparenz und Verständlichkeit sorgen, damit vor allen Dingen auch Laien mitdiskutieren können. Ja, das ist ja was im Bereich Sicherheitspolitik und Sicherheitstechnik noch gar nicht gegeben ist. Es gibt dann noch ein paar Strukturkonflikte, die schwer lösbar sind. Also zum Teil ist es halt tatsächlich auch notwendig, dass man schnelle Lösungen produziert aufgrund von dynamischen Sicherheitssituationen. Wenn da eine Technik gerade zur Verfügung steht, ist natürlich die Frage, ob man die erst diesen langwierigen demokratischen Prozessen zuführen soll und dann auf seine Sicherheit verzichten. Eine andere Geschichte, wo ich auch letztens mit Militärs drüber gesprochen habe, die haben dann gesagt, es ist immer schwierig, wenn die Politik in solche Sachen reinkommt, weil die dann natürlich, da ist dann immer Wahlkampf und Politiker und die wollen sich profilieren und die wollen dann irgendwas Buntes und Kurzfristiges und Billiges machen, wenn man die da ranlässt. Und man braucht aber solide und nachhaltige Lösungen. Ja, also manchmal ist es dann günstiger, wenn man bestimmte Sachen gar nicht so unbedingt an die große Glocke hängt und politisiert, weil man dann aus Sicherheitsperspektive effizientere und zuverlässigere Lösungen bekommt. Das stimmt sicherlich auch. Da muss man sich dann halt eben überlegen, wie man auf diese Strukturproblematik reagiert. Ja, und zuletzt halt, hatte ich jetzt schon gesagt, die Intransparenz. In manchen Fällen ist es halt notwendig, dass man einen Wissensvorsprung hat tatsächlich als strategischen Vorteil. Und da ist es dann halt eben wichtig zu sehen, wie man dann bemisst, was denn intransparent sein darf und was nicht, ohne dass man es vorher weiß. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. So dass man hier vielleicht überlegen müsste, ob man da eine neue unabhängige Institution ausbildet, die sich mal systematisch damit beschäftigt. Okay, den Rest lasse ich jetzt weg. Danke. Haben wir noch Zeit für Fragen? Hat jemand eine Frage? Ja? Pazifistenperspektive sozusagen.
Nicht zwangsläufig Pazifistenperspektive. Es kann gut sein, dass es auch aus einer blöd ökonomischen Perspektive zum Beispiel sich eher rechnet, irgendwie Entwicklungsländern zu helfen, weil sie etwas für den Küstenschutz zu tun, anstatt Frontex aufzupäppeln, damit die dann die ganze Flüchtlingsquote versenken können oder so. Also es kann auch, das muss ja nicht pazifistisch sein, sondern das kann auch eine Abwägungsgeschichte sein, dass man einfach Sicherheit ist nicht bloß zu erreichen, indem man hochrüstet.
Nee, so eng wird es auch in der Sicherheitsforschung gar nicht mehr verstanden. Es gibt zum Beispiel auch ganz bekannte und ganz große Untersuchungen, die sich mit den ökonomischen Faktoren von Sicherheit beschäftigen und die festgestellt haben, dass man halt eben, wenn man ein Land wirtschaftlich unterstützt und den bestimmten Wohlstand gewährleistet und man bietet denen Perspektiven und eine Dynamik, dann hören die auf, Terroristen zu produzieren und Krieg zu führen. Sodass man also auch diese wirtschaftlichen Faktoren in Sicherheitspolitik inzwischen integriert, zumindest diesen größeren strategischen Rahmen integriert man das und versucht halt eben dann auch zum Beispiel die Bedrohungen abzuwenden, indem man halt die entsprechend unterstützt oder fördert oder sowas. Also es ist nicht so ganz so einseitig. Noch eine Frage?
Ja, ich habe mich damit jetzt gerade den Vortrag auseinandergesetzt, dass einmal diese Technikfolgenabschätzung zwar ganz am Anfang erfolgen soll, nur ich frage mich ja, welchen Einfluss hat diese Folgenabschätzung auch noch? Weil man selbst wenn man eine unabhängige Institution hat in der Sicherheitspolitik, kann man das dann überhaupt noch aufhalten? Ich meine, vielleicht kann man es für einen Staat aufhalten, die Umsetzung von irgendwelchen Sicherheitsmaßnahmen oder Überwachung, aber ich denke halt, wenn einmal der Samen gepflanzt ist, dann wir leben in einer globalen Welt, dann macht es halt irgendjemand anders.
Ja.
Muss man irgendwie nachziehen.
Ja, das ist natürlich immer so diese Technikdeterministen-Position, dass man sozusagen, das entwickelt sich automatisch, ob wir das wollen oder nicht. Aber da hat die, also wenn man dann genauer hinsieht, also zur ersten Frage, was der Einfluss von Technikfolgenabschätzungen betrifft, bin ich mir auch nicht so sicher. Ja, die schreiben da ihre Berichte und das kommt auf die Tische der Abgeordneten, die sind verpflichtet, das zu lesen. Ob sie es tun oder nicht, kontrolliert keiner. Und naja, ich glaube nicht so sehr, der Assistent muss das mal durchblättern wahrscheinlich. Und ich weiß auch gar nicht genau, ob zum Beispiel nach dieser BIOP2-Studie politisch irgendwas passiert ist. Also es ist ja jetzt nicht, die biometrischen Reisepässe hat es nicht verhindert und auch nicht weiter begleitet, von daher glaube ich nicht. Aber man kann doch sehen, auch wenn sich im ersten Moment natürlich bestimmte Entwicklungslinien dominant durchschlagen und auch global erstmal dominant werden, wie zum Beispiel Überwachungstechnik, dass die sehr massiv entwickelt wird und so weiter, kann man auch sehen, dass dann auch langsame bürgerrechtliche Entwicklungen bei uns zum Beispiel in Deutschland ganz zentral oder in den USA auch ihre Wirkung haben auf lokale Politik, auf nationale Politik und über die nationale Politik dann auch auf viele andere Länder. Also wir haben zum Beispiel in Deutschland diese Situation, dass viele Länder aus dem Ausland uns hier als so eine Art Sandbox für Überwachung betrachten und die so gucken dann sozusagen erstmal, wie sich das bei uns austariert, so der Widerstand und die Technologie, und die exportieren dann nicht sozusagen erstmal die ganze Technik, sondern die warten erstmal, wie die das machen und wie sich so die Rechte auch dazu ausnehmen und was da für Diskussionen aufkommen, und übernehmen dann sehr gezielt was. Also man kann schon was verändern, und ich würde von daher jetzt nicht diese Deterministenschiene einschlagen.
Ja? Meine Frage ist, der Ausnahmezustand, der ja auch in der Politik sehr dominant ist, was die Sicherheitsdiskussion angeht, gerade bei zum Beispiel Leuten wie Herrn Schäuble, ist ja also eigentlich das extremste hypothetische an sich. Wie kommt es, dass in der Politik sowas diskutiert wird, aber dann die Frage irgendwie, was können wir mit der Technik machen, wenn so eine Eventualität eintritt, auf der anderen Seite halt nicht? Weil das ist ja, also das, was man mit der Technik machen kann, ist ja ähnlich hypothetisch wie, was passiert, damit wir Technik haben müssen.
Wie meinst du das hypothetisch mit der Ausnahmesituation?
Ja, der Ausnahmezustand wird ja irgendwie antizipiert, wenn man noch eigentlich in den meisten Fällen keinen Grund hat.
Also du meinst jetzt in unserem präventiven Klima, dass man sozusagen dem Ausnahmezustand vorgreifen muss?
Halt erstmal anzunehmen, dass die jetzt sofort missbraucht wird oder so. Trotzdem wird nicht darüber nachgedacht, groß, wie die Technik missbraucht wird, aber es wird groß zum Beispiel darüber nachgedacht, wofür man den Ausnahmezustand.
Ja, naja, das ist eben das Problem, dass wir in den öffentlichen Diskussionen oder in vielen öffentlichen Diskussionen, nicht in alle, und es verändert sich ja jetzt auch langsam, aber dass man halt eben so eine Dominanz dieser Sicherheitsrationalität hat. Und für die Sicherheitsinstitutionen, das muss man auch einfach sehen, wenn man sich damit politisch auseinandersetzt, die haben halt ihre eigenen Rationalitäten. Ja, die haben halt eine Aufgabe, und gemäß dieser Aufgabe müssen die denken, und die Denke, die dann haben, ist halt so eine Worst-Case-Szenario-Denke. Ja, das ist auch deren Aufgabe, das zu machen.
Es ist halt...
Ja, natürlich ist das auch ein Worst Case, und das ist halt eben genau der Punkt, den man denen auch versuchen muss, dann klar zu machen, dass man halt eben auch zum Beispiel in Freiheitsrechten steckt auch Sicherheit drin. Ja, also man kann, wenn die sagen, ja, wir müssen jetzt diese Freiheiten abbauen, bla bla bla, damit wir die Sicherheit haben, und dann muss man, wenn man sich immer mal ansieht, wo sind die denn entstanden, die Freiheitsrechte, das war dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Holocaust, und das waren halt eben Rechte, die uns gewährleisten sollen, dass uns das nicht wieder passiert, wo auch Millionen Leben dranhängen letzten Endes. Ja, und das ist natürlich was man denen klar machen muss. Da kann man natürlich sagen, da haben die halt im Moment noch eine sehr kurzfristige Perspektive einfach, eine kurzsichtige Perspektive. Noch jemand? Keiner? Okay, dann danke und bis dann.